Liebe Freunde, wer von euch dachte schon mal, es wäre besser, wenn Jesus leibhaftig hier mitten dabei wäre? Oder in deinem Leben so leibhaftig Jesus da? Dachte ich immer schon mal? Okay, super. Das wäre großartig, weil dann könnte man ihn direkt fragen, man würde direkt eine Antwort kriegen. Es gäbe keinen Zweifel mehr daran, ob es ihn gibt. Er würde die Kranken heilen, er würde die Besessenen befreien und die, die zu zeitig gestorben sind, bevor ihre Berufung zu Ende war, die würde er wieder lebendig machen. Und selbst Sonntagmorgen, wenn nur noch ein altes Brötchen im Brötchenkorb ist, du kommst runter und er hat schon 12 neue gemacht, ist alles da. Das wäre schön, wenn Jesus leibhaftig bei uns wäre. Das denke ich, das denkst du und Jesus denkt es nicht. Und unser Leben ist ja darauf angelegt, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und jetzt, wie denkt Jesus? Er hat mal zu seinen Jüngern gesagt, ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er, der Heilige Geist, kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Es ist also das Beste für dich, dass Jesus nicht leibhaftig zum Anfassen hier ist, sondern der Heilige Geist. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wieso denn das? Die Antwort hat etwas mit deinem Auftrag als Jesus-Nachfolger zu tun. Du musst ein bisschen ausholen. Jesus hat ja gewaltige Dinge getan. Im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 8 und 9 wird aufgezählt, was Jesus so alles getan hat. Er hat Kranke geheilt, er hat einen Sturm gestillt, hat Dämonen ausgetrieben, hat vom Jairus die Tochter wieder zum Leben erweckt. Also Jesus hat demonstriert, dass Gott die Macht hat über Krankheit, über Naturgewalten, über den Teufel, über den Tod. Und am Ende von Kapitel 9 seufzt Jesus und sagt, es gibt nicht genug Leute, die das mit mir machen. Es gibt so viel Arbeit, aber nicht genug Leute. Was macht Jesus? Er beruft sich 12 Jünger und gleich im Kapitel 10 steht dann, dass er seine Jünger aussendet. Wozu sendet er seine Jünger aus? Ich lese es vor. Geht und verkündet ihnen, dass das Himmelreich unmittelbar bevorsteht. Macht die Kranken gesund. Erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen, treibt die bösen Geister aus, teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Also mit meinen Worten sagt Jesus zu seinen Jüngern, Freunde, ihr habt jetzt lange genug zugeguckt, wie ich das mache, jetzt geht ihr raus und macht das. Und Jesus fand scheinbar, dass 12 Leute, die das machen, es war zu wenig. Als nächstes hat er 72 rausgeschickt, kannst in Lukas 10 nachlesen, und die kriegen wieder den gleichen Auftrag. Da steht, heilt die Kranken, sagt dabei, das Reich Gottes ist nah bei euch. Und den Rest haben sie auch gemacht, denn als sie zurückkamen, sind sie vor Freude ausgeflippt und haben zu Jesus gesagt, selbst die Dämonen gehorchen uns, wenn wir sie in deinem Namen austreiben. Die 72 Jünger waren Jesus scheinbar immer noch zu wenig, denn als er unsere sichtbare Welt, ihre Dimension verlassen hat, da hat er zu seinen Jüngern Folgendes gesagt, Matthäus 28, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Welche Gebote hat Jesus unter anderem seinen Jüngern gegeben? Genau. Predigt die gute Nachricht, macht die Kranken gesund, treibt die bösen Geister aus und weckt die Toten auf. Ich muss am Anfang gleich eins klarstellen, ich rede heute hier nicht aus großer Erfahrung, sondern ich rede aus Sehnsucht, ich rede aus Glauben. Ich bringe euch keine gewaltigen Beispiele, sondern ich bringe euch Gottes Wort. Dieser Auftrag, den Jesus seinen Nachfolgern gibt, ist mir weitestgehend fremd. Also abgesehen vom Predigen, das läuft ganz gut. Aber ich glaube es dennoch, diesem Auftrag, weil es in der Bibel steht. Vielleicht denkst du jetzt, ja, aber ich halte das für unrealistisch. Meine Wahrnehmung ist, dass wir Christen diesen Auftrag in verschiedene Kategorien einteilen. Da gibt es die Kategorie, geht schon. Dazu gehört Predigen. Gottesdienste feiern, einen Hauskreis leiten, Lobpreis machen, geht schon, kriegen wir hin. Dann gibt es diese Kategorie, kompliziert, aber manchmal klappt's. Dazu gehört vielleicht Heilung. Wir beten für 500 Leute, einer wird gesund. Und dann gibt es diese Kategorie, unmöglich. Fällt dann Totenauferweckung zum Beispiel rein. Aber diese Kategorien, die habe ich in der Bibel noch nirgendwo gefunden. Du denkst vielleicht, dass Jesus bei seinem Auftrag unrealistisch war, als er seine Nachfolger, zu denen du ja vielleicht hoffentlich gehörst, losgeschickt hat, das Gleiche zu tun wie er. Aber ich fordere dich auf, hör auf, etwas unrealistisch zu nennen, was Jesus als Realität bezeichnet, als real. Jesus sagte ja nicht, sucht euch etwas aus meinem Auftrag aus. Da stellt sich ja die Frage, wie bitteschön soll das gehen? Naja, wie ging es denn bei Jesus? Bei seiner ersten Predigt sagte Jesus Folgendes: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu predigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Befreiung von dämonischen Geistern. Blinden, dass sie sehen werden. Heilung. Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Jesus sagte, der Geist des Herrn ruht auf mir. Deshalb konnte Jesus tun, was er getan hat. Damit du weißt, worauf ich heute hier raus will, sage ich dir gleich jetzt. Mein Gebet in der Vorbereitung und jetzt ist es, dass du nach dieser Predigt mehr als je zuvor glaubst, dass Gottes Geist auf dir ruht. Ich bete, dass du mehr als je zuvor glaubst, dass ohne den Heiligen Geist im Reich Gottes nichts geht. Mit ihm alles. Ich bin im Erzgebirge, was du schon erwähnt hast, bin ich auf dem Bauernhof aufgewachsen, am Waldrand. Im Winter gab es da viel Schnee. Und mein Papa hat sich selbst einen Traktor gebaut. Also es war so DDR-Zeit. Da musste sie ja so ein Zeug selber bauen. Und gleich von Anfang an hat er für diesen Traktor einen Schneepflug vorgesehen. Und wir hatten einen großen Hof. Um den im Winter freizukriegen, brauchte man einfach einen Schneepflug. Und ich hatte eine sehr glückliche Kindheit. Ich durfte mit 7 Jahren anfangen, Traktor zu fahren. Und jetzt stell dir vor, mein Vater wäre damals für einige Wochen auf eine Dienstreise gegangen und hätte zu mir gesagt, Frank, es schneit gerade, es ist deine Verantwortung, in den nächsten Wochen diesen Hof vom Schnee freizuräumen. Und anstatt mir den Traktorschlüssel zu geben, hätte er mir meine Spielzeugschaufel hingestellt, die ich mit 7 auch noch benutzt habe. Wäre das fair gewesen? Wenn Jesus seinen Nachfolgern den Auftrag gibt, predigt das Evangelium, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, befreit Besessene. Wenn Jesus das Gleiche von seinen Nachfolgern erwartet, wie er getan hat, dann muss er ihnen die gleiche Ausrüstung geben. Das geht nicht mit der Spielzeugschaufel. Nachvollziehbar? Danke. Einer ist noch wach, super. Und Jesus wusste das. Als er von den Toten auferstanden war und er sich seinen Jüngern gezeigt hat, das Erste, was er ihnen gesagt hatte, war Folgendes. Johannes 20 steht das, Vers 21. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Genauso wie der Vater mich gesandt hat, sage ich, wie? Und das sagt er ja nicht nur einmal. In Johannes 17 sagt er das im hohen priesterlichen Gebet genauso, selbe. Wie mich Gott gesandt hat, so sende ich euch an euren Auftrag. Empfangt den Heiligen Geist. Jesus wusste, dass wir ohne den Heiligen Geist im Reich Gottes nichts Fruchtbares hinkriegen. Wir werden keine Toten auferwecken, keine Kranken heilen, keine Besessenen befreien. Wir werden aber auch nicht vollmächtig predigen. Wir werden nicht mal einen erfüllten Gottesdienst hinkriegen. Wir werden nicht mal Bibel lesen und dabei was verstehen. Ohne den Heiligen Geist bewegt dich nichts und du wirst nichts bewegen. Ohne den Heiligen Geist funktioniert nichts, aber mit ihm alles. Und deshalb hat Jesus seinen Nachfolgern dir die gleiche Ausrüstung gegeben, wie er es selber hatte. Und nebenbei bemerkt, bin ich jetzt letztes Jahr über den Bibelvers gestolpert, steht in 1. Johannes 4, Vers 17. Da steht, wir haben in dieser Welt die gleiche Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Das musst du dir erstmal auf dem Herzen zergehen lassen. Vielleicht dachtest du schon mal, ja, Jesus, der ist ja Gott ganz nah. Die gleiche Gemeinschaft mit Gott, wie sie Jesus hatte, hat. Hast du, steht 1. Johannes 4, Vers 17, kannst du nachlesen. Jesus schickt dich nicht mit der Spielzeugschaufel los auf deinen Auftrag, sondern mit dem Gleichen, genau wie er, so du. Deshalb ist es das Beste, dass Jesus leibhaftig nicht hier ist, sondern dass er gegangen ist und hat uns seinen Geist gegeben. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und durch seinen Geist werden wir seinen Auftrag erfüllen. Mich lässt das, worüber ich heute rede, seit, keine Ahnung, ein bisschen was über einem Jahr nicht mehr los. Ich habe im Dezember 2022 in meiner stillen Zeit Jesaja 66 gelesen. Jesaja 61. Und das ist dieses Zitat, das Jesus bei seiner ersten Predigt genommen hat. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Und mich lässt seither der Gedanke halt nicht los, dass das, ja, könnte es sein, dass das auch für uns gilt? Denn Jesus hat uns gesandt, wie er uns gesandt hat, wie er gesandt war, erfüllt vom Heiligen Geist. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag jetzt bitte Jesaja 61 auf. Im Alten Testament, ungefähr in der Mitte der Bibel. Bei mir Seite 1028. Hilft dir bloß nichts. Jesaja 61, Vers 1 bis 4. Dort steht, der Geist des Herrn, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzungen zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Dann werden sie die uralten Ruinen wiederherstellen und was seit langem verwüstet war, wieder aufrichten. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf uns. An Silvester bin ich mit meinen Kindern und einigen Freunden vor Mitternacht zu einer Wanderung aufgebrochen, Richtung Dresden, Richtung Radebeul, in die Weinberge. Oberhalb der Weinberge ist dann so ein bisschen Wald mit einer Lichtung und da kannst du wunderbar über Dresden und Radebeul gucken. Und von dort wollten wir uns das Feuerwerk anschauen. Einer von uns hat es nicht gesehen. Mein 4-jähriger Sohn. Das Marschtempo auf diesen Weinberg hoch, das war ein bisschen zu schnell. Und dann hat er schon bald gefragt, ob er auf meine Schultern darf. Und dann habe ich ihn draufsetzen lassen. Und 23.30 Uhr circa ist er eingeschlafen. Und er hat nichts von dem Feuerwerk mitbekommen. Er hat auf meinen Schultern durchgeschlafen, bis ich ihn nachts um eins dann ins Bett gelegt habe. Da war er plötzlich wieder wach. Und als ich da im Dunkeln über Wurzeln, Stock und Stein diesen Waldweg entlang gelaufen bin, war ich sehr wachsam und achtsam. Warum? Mein Sohn ruhte auf meiner Schulter und ich wollte nicht hinfallen. So, der Geist Gottes des Herrn ruht auf dir und mir. Damit will ich jetzt nicht andeuten, dass der Heilige Geist von deiner Schulter fallen oder einschlafen könnte. Das meine ich nicht, aber es hat mich bewegt, wie achtsam und wie bewusst ich durch diesen Wald gegangen bin. Ich war mir zu jeder Zeit bewusst, mein Sohn ruht auf mir. Kein Gespräch und kein Feuerwerk ließ mich das vergessen. Und so sehr will ich mir bewusst sein, dass der Geist Gottes auf mir ruht. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Macht. Der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. Jesaja 11. Ich verliere das manchmal aus dem Blick und das ärgert mich. Manchmal finde ich mich eingelullt in meinem Alltag wieder und ich merke, dass ich meine Tage so lebe, als würde es Gott nicht brauchen, um die Aufgaben zu erledigen. Ich bete freilich und ich mache meine stille Zeit, aber es scheint, als würde ich meinen Tag auch allein schaffen, ohne Gottes Eingreifen. Es scheint, als hätte ich alles im Griff. Und dabei hat mich aber Trägheit und Entmutigung im Griff. Und dabei hat mich Kleinheit im Griff. Dass meine Ziele so klein geworden sind, dass es Gott dafür nicht mehr braucht. Und dann merke ich, wie mir mehr und mehr der Glaube fehlt, dass Gott auch was bewegt. Weil ich ja gar keine Ziele mehr vor Augen habe, wo Gott was bewegen müsste. Ich kriege es ja selber bewegt. Aber wo der Heilige Geist Platz hat in unserem Leben, da tut er das, was wir in 70 Jahren voller Entmutigung nicht schaffen, innerhalb kürzester Zeit. Im Alten Testament wird von Nehemia berichtet. Durch ihn baute Gott die Stadtmauer von Jerusalem wieder auf und machte die Stadt sicher. 70 Jahre lang haben die verbliebenen Einwohner von Jerusalem ohne eine sichere Stadtmauer gelebt und waren den Plünderungen ausgeliefert. 70 Jahre, 72. Und der Name Nehemia bedeutet, Gott tröstet. Und der Tröster, das ist ein Name für den Heiligen Geist in der Bibel. 72 Jahre lang lag Jerusalem und die Stadtmauer in Schutt und Asche. Als mit Nehemia der Tröster in Jerusalem einzog, stand die Mauer in 52 Tagen. Das ist für mich ein Bild dafür, dass ohne den Heiligen Geist im Reich Gottes nichts geht. Mit ihm alles. Mit dem Heiligen Geist gelingt das, was vorher Generationen ohne ihn nicht geschafft haben. Und wenn ich auf Deutschland gucke, dann frage ich mich schon, wie das in Deutschland weitergehen soll, dass die Kirchen schrumpfen und dicht machen. So ein Tag wie heute täuscht ja über die Realität hinweg. Hier diese tausenden junge Leute zu sehen, euch zu sehen, ist fantastisch, ist großartig. Aber es täuscht ja über die Realität hinweg, dass die Gemeinde Gottes in Deutschland im absoluten Sinkflug ist. Aber das eine weiß ich nicht. Gott hat seinen Geist nicht ausgegossen, damit wir auf die Schnauze fliegen, damit die Gemeinde eingeht. Entmutigung kommt niemals von Gott. Rückzug ist nicht seine Strategie. Und ich habe Sehnsucht danach zu sehen, wie der Heilige Geist uns gebraucht, das zu tun, wozu Gott uns ausgesandt hat. Ich habe Sehnsucht und ich habe Glauben daran. Nicht, weil mir jemand erzählt hat, dass es an anderen Stellen der Welt geht, sondern ich habe Glauben, weil es in der Bibel steht. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Als arm bezeichnet die Bibel Leute, die Gott nicht kennen. Du bist von Gott gesandt, damit Leute Gott kennenlernen. Und deswegen ruht der Geist Gottes auf dir 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und deshalb werden durch dich andere Leute Gott kennenlernen. Ganz egal, wie fähig oder wie unfähig du dich dazu fühlst. Es wird passieren, weil der Geist Gottes auf dir ruht. Glaubst du das? Ich sage das nicht, um dir Druck zu machen und zu sagen, du musst mehr Leuten von Jesus zu erzählen, komm mal endlich in die Puschen. Das ist nicht mein Ziel gerade. Ich frage dich nur, glaubst du, dass das passieren wird, weil der Geist Gottes auf dir ruht? Jetzt müsste so ein Ja kommen. Ja, okay. Ja, super. Genau, wir sind hier in Baden-Württemberg. Alles gut. In Sachsen ist es genauso. Aber ich habe mal in den USA gelebt, da war es anders. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Weil der Geist Gottes auf uns ruht, werden heute hier bei dieser Konferenz gebrochene Herzen geheilt. Und weil Gottes Geist auf dich ruht, werden durch dich, durch dein Leben, durch dein Reden, durch dein Tun gebrochene Herzen heil. Ganz egal, ob du dich dazu fähig fühlst oder dich unfähig fühlst, es wird passieren, weil der Geist Gottes auf dir ruht. Glaubst du das? Ja? Er hat mich gesandt, zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Der Teufel hält so viele Seelen gefangen. Es ist Zeit zu glauben, dass der Geist Gottes auf uns ruht, damit diese Fesseln fallen. Fesseln der Angst und Fesseln der Sucht und Fesseln der Pornografie, Fesseln der Zauberei, Flüchen, was auch immer. Das gab es doch nicht nur damals, als Jesus vor 2000 Jahren über diese Welt gegangen ist. Glaubst du, dass Leute befreit werden, wenn du für sie betest? Nicht, weil du es bist, sondern weil der Geist Gottes auf dir ruht. Super. Ich war vor kurzem in einem Gottesdienst, da hat eine Frau genau davon erzählt. Und Gott hat in ihr Leben gesprochen, dass er Leute befreien will durch ihren Dienst, weil Gottes Geist auf ihr ruht und sie zum Glauben bringen will, sie retten will. Jetzt. Und von da an hat sie das geglaubt. Und von da an hat sie 3 Jahre lang in jedem Gottesdienst, jeder Woche der Gemeinde erzählt, Gott tut's. Und es ist nichts passiert. Und das ist eine Frage an mich. Als vorletztes Jahr war es ja schon im Dezember, dieses Jesaja 61 mir aufs Herz gefallen ist und ich ständig diese Worte durch mein Herz gejagt habe, nachts, wenn ich aufgewacht bin, ging es wieder los. Habe ich zu Jesus gesagt, Jesus, ich hatte solche Momente schon manchmal. Aber ich kenne mich und ich habe Angst davor, dass es wieder abebbt. Und Mitte dieses Jahres war es soweit, ist alles abgeebbt. Und es hat aber wieder Fahrt aufgenommen. Aber 3 Jahre lang, jede Woche zu sagen, es passiert und ich glaube, weil der Geist Gottes auf mir ist. Und ich habe diese Sehnsucht und das Gebet, Jesus, ich will nicht aufgrund meiner Erfahrungen irgendwas glauben, sondern weil es in deinem Wort steht, weil dein Geist auf mir ruht. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen. Das ist unsere Botschaft, die wir den Leuten bringen. Heute ist Zeit, Gott zu suchen und zu finden. Es wird ein Tag kommen, da wird keiner mehr Gott finden, weil dann die Zeit vorbei ist, weil Jesus wiederkommt und Gericht hält. Aber heute ist Zeit, Gnade. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzungen zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Dann werden sie die uralten Ruinen wiederherstellen und was seit langem verwüstet war, wieder aufrichten. Gottes Geist ruht auf uns, damit Kaputtes wieder heil wird. Damit Menschen Gott erkennen und gerettet werden. So viele Leute sind in Deutschland kaputt. So viele Leute in unserem Land sind verloren. Und die Antwort darauf ist, Gottes Geist ruht auf dir. Auf uns als Gemeinde. Und das reicht. Vielleicht fragst du dich jetzt ja, aber warum sehe ich dann so wenig von der Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben und in meiner Gemeinde? Ich habe darauf keine schnelle Antwort. Aber ich stelle bei mir eins fest. Ich stehe in der Gefahr, aus meinen Enttäuschungen und aus meinen fehlenden Erfahrungen meine Theologie zu bauen. Ich versuche das, was nicht passiert, mit irgendwelchen Bibelstellen, die ich aus dem Zusammenhang reiße, zu erklären, warum das nicht passiert. Tu das nicht. Halt die Spannung aus. Jesus ist unsere Theologie. Was er sagt. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern, zu denen du dich hoffentlich zählst, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Und so gehst du morgen zur Arbeit, zur Schule. zur Uni, an die Hausarbeit oder wo sonst hin. Du gehst im Wissen, im Glauben, in der Erkenntnis, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Johannes 7, Vers 38 steht, wer an mich glaubt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubt. Ich bete. Jesus, so stehen wir oder sitzen wir hier vor dir und wir können nicht mit großen Beispielen prahlen, wollen wir auch nicht. Aber wir krallen uns an dein Wort. Ganz gleich, an welche Stelle du jeden Einzelnen von uns gestellt hast. Ganz gleich, was du mit uns vorhast. Du hast uns gesandt, so wie der Vater dich gesandt hatte. Ich danke dir, dass du uns nicht nur einfach die Spielzeugschaufel in die Hand drückst. Und Jesus, ich bitte dich, stärke uns den Glauben, dass dein Geist auf uns ruht. Stärke uns den Glauben, dass der Geist Gottes des Herrn auf uns ruht. Herr, wir glauben, dass du uns gesandt hast, den Armen das Evangelium zu predigen. Wir glauben, dass du uns gesandt hast, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Wir glauben, dass du uns gesandt hast, zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Wir glauben, dass ein Gnadenjahr ist, es Zeit der Gnade ist. Und wir verkünden auch, dass es ein Tag der Rache unseres Gottes gibt. Jesus, wir glauben, dass du uns gesandt hast, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Wir glauben, dass du gebrochene Menschen, verlorene Menschen zu Eichen der Gerechtigkeit machst, zu Pflanzungen zur Verherrlichung des Herrn, die in ihrem Leben feststehen, weil sie gegründet sind auf dir, Christus, wie ein Baum nah am Wasser gebaut, gepflanzt. Und Jesus, wir glauben für unser Land Deutschland, dass es nicht zu spät ist, dass du das Ruder rumreißt und dass die uralten Ruinen wieder aufgebaut werden. Dass alles, was kaputt gegangen ist, wieder aufgebaut wird. Und wir glauben, dass in der ganzen Welt, wo die Missionare unterwegs sind, du der Gleiche bist und dass alles, was zerstört ist, dass du die Ruinen wieder aufrichtest. Das, was seit langem in Schutt und Asche liegt, wiederhergestellt wird. Und wir beten für unsere Geschwister in der Demokratischen Republik im Kongo, dass du sie segnest. Danke für das, was sie erleben. Und komm, Geist Gottes, wirke mächtig. Amen.